Spätfröste und lange Dürreperioden belasten den Obst- und Weinbau. Eine Maßnahme, die hier helfen kann, ist die Beregnung. Dafür braucht es aber Wasser und dieses ist oft knapp. Eine mögliche Hilfe können Bewässerungsteiche sein, wo das Wasser bevorratet wird. Herzlich willkommen bei der Podcast-Reihe Agrarseins Wissen kompakt zur Klimawandelanpassung der HBLF Raum bei Gunkenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf heute Dr. Thomas Guckenberger aus unserem Haus zum Thema Einstieg in die digitale Wasserplanung bei mir begrüßen. Lieber Thomas, herzlich willkommen. Thomas hat im Forschungsprojekt Steirerteich gemeinsam mit der TU Graz, dem Land Steiermark und der Landwirtschaftskammer sowie der Praxis ein digitales Planungstool zur Wasserbevorratung entwickelt. Und dieses Tool möchten wir heute anschauen und auch die Zusammenhänge ein bisschen besprechen.
Ja, ganz herzlichen Dank, wenn ich mich auch gleich einschalten darf, für die Einladung, heute wieder einmal hier zu sein. Ein Jahr Arbeit auch ein bisschen zu präsentieren. Es war nicht ganz wenig Aufwand für alle, die du aufgezählt hast. Aber ich glaube, es war wichtig und notwendig, dass wir eben vor 2 Jahren, haben wir das schon abgeschlossen, dass wir schon so früh daran gedacht haben, dass wir der Praxis vor allem ein Werkzeug bereitstellen.
Thomas, warum heißt das Forschungsprojekt, das ihr durchgeführt habt, Steirerteich?
Ja, der Name gibt schon einen Einblick, dass es einen Regionalbezug braucht. Das hat mit der Rechtslage zu tun. Das Wasserrecht ist ein ganz hochstehendes Recht und das wird in den Ländern ja von den Fachabteilungen sorgsam verwaltet. Und das ist in jedem Bundesland in Österreich anders. Und deswegen muss man, wenn man so ein Tool baut, muss man das an die Rechtslage im Land anpassen.
Und das ist da passiert. Das heißt, das Tool funktioniert derzeit in der Steiermark.
Genau.
Kann aber dann, könnte aufgeweitet werden.
Ja, die grundsätzliche Idee oder der Arbeitsprozess ist ja in jedem Bundesland der gleiche. Man müsste halt die Daten austauschen.
Das heißt, es geht im Steirerteich-Projekt also nicht um Fische?
Nein, es geht nicht um Fische. Manche glauben das, weil man glaubt halt gleich
Weichwirtschaft.
Also okay. Da werden Karpfen gezüchtet oder so, oder Forellen. Nein, es geht um die Bevorratung von Wasser für landwirtschaftliche Zwecke.
Warum, Thomas, müssen wir zunehmend Wasser bevorraten in der Landwirtschaft?
Die geschätzten Hörerinnen und Hörer, die unseren Podcast schon länger mitverfolgen, werden ja schon mitbekommen haben, dass wir, was die Temperatur betrifft, aber vielleicht auch den Niederschlag in einer zumindest ferneren Zukunft vor große Herausforderungen stehen werden. Mhm. Und diese Herausforderungen, da gibt es nur 2 Möglichkeiten im Grunde. Im Kopf in den Sand stecken oder rechtzeitig durch Innovation und durch halt umsichtiges Planen und Handeln sich darauf vorzubereiten.
Das wollen wir ja unterstützen
genau.
Mit unserer Podcast-Serie.
Und das wollen wir unterstützen. Und ein Aspekt ist halt einfach, dass es, wenn man den Niederschlag, die Niederschlagsverteilung vor allem in Österreich anschaut, dass es einfach, es ist erstens einmal nicht gleichmäßig. Wir haben also im Herbst, im Winter oder vor allem im Winter und im Frühjahr Niederschläge. Im Sommer leider oft starke Niederschläge, die uns natürlich belasten, aber immerhin auch Niederschläge sozusagen. Und je nachdem, wo man sich denn nun befindet, in der Steiermark, hat man halt da einen größeren oder kleineren Bedarf, hier sozusagen tätig zu werden.
Und Wasser zu bevorraten möglicherweise.
Genau.
Okay. Wozu verwendet man das Wasser dann, wenn man es bevorratet hat?
Genau, es gibt im Grunde, muss man mal verstehen, dass es eine kostenintensive Angelegenheit ist und das Wasser so selbstverständlich es in jenen Regionen ist, wo es im Überfluss da ist, so selbstverständlich es dort ist, so stark ist der Mangel. Wir im Enstal, wir sagen einfach, es hat geregnet. Ich gebe nur ein Beispiel. Wenn ich mit den Kollegen unten in der Süd- und Oststeiermark rede, dann sagen die, es hat 16 Millimeter geregnet.
Gott sei Dank, oder?
Ja. Das heißt, man merkt schon, welche Wertigkeit dort, also das Wasser bekommt, wenn es knapp ist, weil die Menschen dann also sofort wissen, wie viel, und es wird in Mengen umgerechnet und die Nutzen und so weiter. Und dieser Nutzen auf einen Obstbaubetrieb, aber auch auf anderen Marktfruchtbetrieben, also das geht auch in den Gemüseanbau natürlich hinein, der Nutzen ist Dürrevorsorge. Also
okay,
Bewässerung.
Also im Sommer jetzt, in den Dürreperioden.
Ganz klassische Bewässerung. Aber im Obstbau ist es auch noch im Frühjahr der Schutz der Blüte.
Bei Spätfrösten.
Bei Spätfrösten, genau.
Das heißt Frostberegnung.
Genau, das sind so diese zwei Hauptaspekte.
Okay.
Der große Wunsch, sozusagen den Mais in der Südsteiermark zu beregnen, im großen Stil, mhm, oder Futtergetreide oder dergleichen, dem wird man verwehren müssen, weil die Menge an Wasser reicht nicht aus, um sozusagen eine ganz große Fläche zu beregnen, sondern es wird sich wirklich auf marktgängige Früchte,
Spezialkulturen
mhm, beschränken müssen, die auch wirtschaftlich erfolgreich auf dem Markt umgesetzt werden können.
Die Herausforderung ist ja das, dass es zeitlich dann, wenn wir das Wasser brauchen, Wasser knapp ist, ja, und viele zugreifen wollen auf das Wasser, bis hin zu den privaten Pools, die gefüllt werden im Sommer,
ja,
oder?
Natürlich. Ja, natürlich. Wobei die füllen glücklicherweise aus den Hauswasserleitungen.
Ja, aber das muss auch woher kommen. Man könnte ja natürlich auch Trinkwasser zur Beregnung verwenden, wie es in manchen Regionen in den USA gemacht wird,
mit
teilweise katastrophalen Folgen,
genau,
langfristig. Mhm. Gut, jetzt, du hast vorher die Kulturen ein bisschen angesprochen, unterschiedliche Kulturen. Also euer Projekt ist sehr stark aus dem Obstbau herausgetrieben, genau, worden, oder?
Ja, der Wunsch war sicher, waren diese Frostschäden, die in periodischen Abständen halt immer wieder mal auftreten und unterschiedliche Kulturen dann betreffen, je nachdem, wann es halt gerade passiert. Mhm. Und die Marille heuer im Jahr 2023 ist ja fast vollständig diesen Frösten zum Opfer gefallen.
Ja.
Und diese wirtschaftlichen Schäden sind einfach allalong so groß, dass die Betriebe, die das tun, sich was überlegen müssen oder sie müssen es lassen oder, ja, umstellen auf andere Kultur, genau, die nicht so empfindlich und ist.
Haben wir gestern gerade einen Podcast dazu, mhm, gemacht, mhm, mit der Obstbauberatung. Differenzierung ist auch eine Variante, dass man sagt, man hat nicht nur eine Kultur am Hof.
Genau.
Versicherungen sind ein Thema, ja, und die Beregnung ist ein,
genau,
Thema.
Genau, die Beregnung ist ein Thema.
Gut, wie viel Wasser brauche ich jetzt in der Bevorratung überhaupt? Mhm. Das ist eine der ersten Fragen, die ein Bauer sich stellt, eine Bäuerin sich stellt, wenn ich sowas plan zu bauen, mhm, oder?
Wie stellt man sich das vor? Oder?
Ja.
Das sind große Mengen. Also, okay, um das gleich einmal vorab zu sagen.
Okay.
Und darum gibt es auch dieses Projekt Steirerteich.
Okay.
Weil wie groß muss ein Teich geplant werden, gebaut werden, damit er sozusagen zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Wassermengen bereitstellen kann? Und das darf man sich nicht so vorstellen, wie ich beschließe am 1.1. des Jahres, ich kaufe mal Wasser und dann lege ich es auf Lager. So ist das nicht.
Weil es verdunstet sogar am Lager.
Genau.
Oder?
Sondern das ist ein dynamischer Prozess, der in etwa sich so darstellt.
Mhm.
Ein Betrieb, der also einen Teich bauen will, braucht eine Quelle, also einen Zufluss von Wasser.
Ist das eine Quelle oder was? Eine Quelle muss nicht eine Quelle sein, oder?
Nein, okay. Der Begriff Quelle könnte auch die Einleitung vom Wasser aus einem, also die Zuleitung aus einem Gewässer sein. Das könnte ein auf dem Betriebsbesitz tatsächlich eine Quelle sein, mit wahrscheinlich dann nicht Trinkwasser oder schon.
Mhm. Regenwasser könnte es auch zum Teil sein, nicht nur, weil es meistens...
Genau, es könnte Oberflächenwasser sein, nennt man das. Also Wasser, das nach Niederschlägen am eigenen Grund abfließt oder entlang von Straßen oder dergleichen abfließt und gesammelt wird zu diesem Zweck. Es könnte aber auch Leitungswasser sein, theoretisch, wenn sich das wirtschaftlich abbildet. Das wird selten möglich sein, aber denkbar wäre es.
Mhm.
Und das könnte auch Prozesswasser sein, das wieder zurückkommt. Das ist jetzt
im Kreislauf. Erklären wir das einmal mit dem Kreislauf. Prozesswasser ist ein bisschen schwierig jetzt für mich.
Das stimmt schon. Aber das gibt es Gott sei Dank eh nur bei einem Arbeitsgang, nämlich bei der Frostberegnung.
Warum ist das so?
Die Frostberegnung braucht ja auf einen Schlag höchste Wassermengen.
Und das relativ kontinuierlich.
Ja, für mehrere Tage. Und darum sind diese Teiche dann auch so groß. Und zu dieser Zeit, wo das gemacht wird, ist aber klar, dass das Wasser weder vollständig verdunstet, kann es gar nicht, weil es zu kalt ist, und es versickert auch nicht. Das heißt, wenn wir uns in einer Hanglage befinden,
was meistens bei uns so ist,
genau, in Steiermark, fließt dieses Wasser auch wieder zurück und sollte aufgefangen werden, um quasi
das heißt,
diesen Kreislauf zurückgebracht
zu werden. Am Oberboden herunter,
genau,
in der Kultur und wird unten wieder gefangen und kommt wieder in den Teich hinein, nachdem es vielleicht gereinigt wird vorher.
Ja, es ist nicht ganz einfach natürlich, aber es nutzt zweimal. Mhm. Einmal bei der Frostberegnung, später vielleicht zur Bewässerung von Obstkulturen und dergleichen.
Okay.
Genau. So sind also die Wasserquellen.
Mhm. Und da gibt es auch eine zeitliche Dimension, oder? Bei den Wasserquellen. Also es gibt Jahreszeiten, wo ich leichter was abzweigen kann aus einem Bruch, der vorbeirinnt.
Man muss die Schüttung kennen. Die Schüttung der eigenen Quelle, das Recht auf die Wasserleitung. Und man muss natürlich, und das ist immer der große Punkt, und deswegen waren die Projektträger ja auch das Land Steiermark und die Landwirtschaftskammer, man kann nicht einfach Wasser aus einem öffentlichen Gewässer entnehmen, sondern man braucht ein Wasserrechtsverfahren. Und dieses Wasserrechtsverfahren ist komplex, es ist umfangreich. Und
es braucht Daten.
So ist es genau, Planungsdaten. Okay. Und darum ist Steirerteich eigentlich ein Planungstool für diesen Prozess. Wenn ich mir jetzt einen Teich, wenn ich glaube, ich brauche einen Teich als Bäuerin oder Bauer und ich will den in den nächsten 5 Jahren mal bauen, dann ist es sicher klug, sich einmal in dieses Tool einzuarbeiten, einmal diese Planung selbstständig durchzuführen, alle Fragen einmal für sich zu beantworten, damit man mit konkreten Vorstellungen, mit einem gut gesattelt, mit einem guten Wissen dann zur Behörde gehen kann oder zum Zivilbüro, das ja dann in der Regel diese
Planung begleitet. Über das Rechtliche werden wir noch ein bisschen reden. Vielleicht schauen wir mal ins Planungstool jetzt rein. Also wir sind in der Digitalisierung, wir sind in der Wasserbedarfsermittlung, in der zeitlichen, in der räumlichen, oder?
Ja, genau.
Und wie kann man sich das vorstellen?
Ich würde einmal sagen, es gibt einmal eine URL, sozusagen eine Adresse im Internet, www.steirerteich.com.
Das heißt, das kann jetzt jeder zu Hause eingeben.
Kann jetzt jeder eingeben und dann wird man dort auf die Startseite von Steirerteich kommen.
Dann muss ich mir viel Geld zahlen, damit ich da rein darf?
Null.
Zero. Also es ist kostenlos.
Ja, natürlich ist es kostenlos. Es ist ja unser Interesse in der Forschung, aber auch der Verwaltung, Werkzeuge dem Bürger und der Bürgerin zur Verfügung zu stellen, unentgeltlich, damit sie sich vorbereiten können auf das, was denn da kommt.
Also www.steirerteich.com.
Genau. Nicht verwechseln mit www.steirerteich.at. Dann sind wir nämlich in der Teichwirtschaft.
Okay.
Gut. Wenn man auf dieser Startseite ist, dann wird es dort ein bisschen erklärt. Und es gibt dort auch schon Filmmaterial und Vorträge, die wir dort direkt aufgespielt haben, die natürlich dann schon sehr fachlich sind, um ein bisschen näher zu begreifen, wie denn das gehen
wird. Wo sind so die Zusammenhänge beschrieben? Nicht nur das Technische, sondern auch insgesamt das Umfeld.
Genau.
Zum Rechtlichen.
Es hat einmal eine Tagung gegeben, dazu eine kurze Fachveranstaltung und da sind die Beiträge auch drauf. Und dann ist es eigentlich relativ einfach. Der erste Schritt ist, sich dort ein Konto anzulegen. Wie halt immer, wenn man irgendwo ein Tool nutzen will,
mit Adresse, Name, XY,
genau.
Betriebsnummer.
Und man braucht die eigene Betriebsnummer dafür, die muss man eingeben. Dann wird ein E-Mail versandt, das muss man bestätigen zur Sicherstellung der Datenschutzgrundverordnung und dann kann man dieses Tool betreten. Mhm. Und dann gibt es eine kleine Hürde, die man bewältigen muss. Da stehe aber, wenn das wirklich wer gut probieren will, gerne zur Verfügung. Nämlich, man muss aus dem AMAGIS die eigenen Mehrfachantragsdaten herunterladen. Weil für diese Planung brauchen wir ja die Kulturen
und die Fläche.
Und die Flächen, und das müssen wir dann ganz genau wissen. Mhm. Das können Bäuerinnen und Bauern selber tun. Aber noch einmal, es ist nicht ganz einfach, ich bin da gern nicht bereit.
Also Thomas Guckenberger, HPLV Raumberg
Gumpenstein. Genau, eine Mail schreiben, einfach mich googeln bitte und eine Mail schreiben. Mhm. Dann, wenn das wer nur testen will, dann ist es so, auf der ersten Seite gibt es einen Testdatensatz von diesen Geodaten, damit man dann später was probieren kann.
Dann lädt man das. Wäre in der Schule zum Beispiel nutzbar.
Genau. Dann kann man das laden. Also hat man bald einmal eine geografische Oberfläche mit der steirischen Landkarte, wo die Feldstücke drinnen sind. Und dann ist es wirklich wie am Zeichentablett. Dann geht man hin, sagt, ich möchte einen Teich planen, den zeichne ich irgendwo hin.
Vielleicht im Toll unten, wo der Bob vorbeirennt.
Dann mache ich jetzt eine Leitung vom Fluss, an dem ich wohne, zu meinem Teich.
Und zurück auch wieder, weil das über Wasser wieder zurückrennen muss.
Ich mache eine Leitung von meinem Obstgarten, damit das Oberflächenwasser wieder zurückkommt. Also zeichne alle Quellen ein und zeichne von dem Teich einfach ganz grob die Leitungen dorthin, wo ich glaube, dass ich Leitungen brauche. Und dann ist wirklich einmal so eine grobe Skizze entstanden, wie das also bautechnisch aussieht. Dann kann man weiterblättern aufs nächste Blatt, wo dann die einzelnen Schläge gelistet sind. Und dann sagt man einfach, welche Kulturen man bewässern will
und wann.
Und welche Maßnahmen das Design.
Da ist jetzt Frost und das
genau.
Dann schon
zu und das Wann haben wir wirklich hervorragend gelöst, weil es ist so, es gibt also so Wasserversorgungskurven für die ganze Welt von der FAO, das ist eine weltweit agierende Behörde, das gibt es auch für Österreich. Das haben wir abgeglichen mit unserem nationalen Wasserbedarf für einzelne Kulturen. Und dann schauen wir uns immer zuerst einmal an, in welcher Region bin ich? Was ist dort der natürliche Niederschlag? Und was braucht die Kultur zu dem Zeitpunkt? Mhm. Und dann entsteht eine Differenz. Und um diese Differenz geht's, um diesen Mangel sozusagen.
Kann ich aus Durchschnittsjahren den Wasserbedarf berechnen, weil es ja dann meistens außergewöhnliche Jahre sind, wo ich das Wasser brauche?
Diese Kurven beruhen auf Durchschnittsjahren.
Okay.
Also, das ist jetzt nicht das Sonderjahr,
sondern. Brauche ich also ein bisschen, muss ich ein bisschen was zusätzlich Wasser drinnen haben?
Nein, im Grunde nicht.
Nicht.
Glaube ich nicht. Ich glaube, man muss einfach schauen, dass diese Kulturen, diese Datensätze aktualisiert werden, laufen, aber es geschieht tatsächlich.
Okay. Mhm.
Und dann weiß ich einfach, ich habe da 5 Hektar Obst und Pfirsich und weiß nicht, irgendwas.
Steinobst, irgendwas
oder Äpfel. Und irgendein Gemüse, ein spezielles, das ich halt bewässern möchte. Und dann entsteht einfach eine Summe des Mangels zuerst einmal. Und zwar monatsweise, klarerweise. Also ist ja klar, die Kulturen haben einen unterschiedlichen Reifezeitpunkt, der Wuchs ist ganz unterschiedlich. Vielleicht ein kleiner Hinweis, man hat ja auch schon Podcast zur Bewässerung im Grünland gemacht.
Ja.
Da ist ja das immer zu jedem Schnitt, entsteht so ein Peak. Das ist bei diesen Dauerkulturen nicht so. Da ist eine Grundversorgung notwendig und viele haben dann, wenn es hin zur Reife geht, um die Qualität der Ware zu erzeugen, einen zusätzlichen Wasserbedarf sozusagen. Mhm. Also da hat man das ganze Jahr im Augenblick und dann weiß ich, ich brauche im März, April für die Frostberegnung diese Menge, ich würde im Juni fürs Obst die Menge brauchen und im September vielleicht ein bisschen mehr wieder für
die Abreife.
Für die Abreife.
Ja.
Das wird alles sozusagen berechnet und so, und diese Summe mit einigen Zuschlägen, also mit Verdunstung und solche Dinge und Verlusten, diese Summe ergibt dann am Ende eine gewisse Kubikmenge. Da steht dann, Sie brauchen 4200 Kubikmeter.
Was?
Muss der Teich groß sein.
Okay, da ist also das, was die Kultur braucht, auch schon abgezogen. Also
Ja, natürlich.
Klar. Und das, was einfließt, ach so.
Na, zuerst braucht
jetzt
man
geht's das. Jetzt geht es um die Menge.
Um die Menge. Und dann ist die Frage, wo kommt das her, oder?
Ja, das kommt erst.
Ja, wo kommt das her? Und dann muss ich halt meine Quellen, die ich aber schon gezeichnet habe, muss ich versehen. Das heißt, wir müssen wissen, wenn wir eine eigene Quelle am Grund haben, wie viel schüttet die. Wir müssen.
Wofür nehme ich davon komplett ein? Nehme ich sie komplett her?
Zum Beispiel, genau. Das kann man sagen, in welchen Monaten des Jahres. Man sagt, was gibt's an Oberflächenwasser und so. Und dann kann man, das ist momentan noch so eher explorativ, da muss man probieren. Dann gibt man mal ein, wenn man einen Zuleiter hat, gibt man mal ein, einen halben Sekundenliter Zuleitung zum Beispiel.
Aus dem Bach.
Ja. Beginnend im September und über den ganzen Winter sozusagen, dass diese Bevorratung stattfinden kann. Was ja dort möglich ist vielleicht, wenn gerade in dieser Zeit der Bach vielleicht eben mehr als genug Wasser hat.
Mhm.
Und das ist das Schöne, wenn man diesen Faktor Zeit ins Spiel bringt, dann kann man wirklich mit sehr kleinen Zuleitungsmengen auch schon etwas erreichen.
Und das ist ja der Knackpunkt, weil es ist ja, das Wasser ist knapp und es wollen viel zugreifen auf diese Ressource.
Ja, und das müssen, wir müssen ja auch an die Ökologie der Gewässer denken.
Genau.
Natürlich. Wir können nicht kommen dann, wenn es fröstelt und alle den Fluss aussaugen sozusagen.
Oder im Sommer, wenn schon der Bock leer ist.
Weil das letzte Restl auch noch sozusagen ausholen. Das geht einfach nicht. Und da schützt auch die Behörde zu Recht diese ganzen Gewässer, ihren Gewässergüteplan und dergleichen.
Okay.
Aber es geht um diese nicht gleichmäßige Verteilung von Niederschlägen im Jahr und dass man das zu viel in manchen Monaten in eine rüber retten, in dorthin, wo man es braucht.
Und das Ergebnis ist dann praktisch, dass ich eine zeitliche Menge weiß, wie viel ich wann rausnehme und mit dem Ergebnis gehe ich dann zur Behörde, oder?
Es ist sogar noch ein bisschen besser, weil wenn wir diese räumlichen Elemente zeichnen, dann werden alle Rechtsmaterien, die es in der Steiermark gibt, sozusagen durchstochen, auch räumlich, und da wird nachgeschaut, was ist dort, wo befinde ich mich und was muss berücksichtigt werden. Wasserrechtsgesetz, ist dort ein Umweltschutzgebiet, ein Naturschutzgebiet.
Mhm.
Also es gibt ungefähr 25 Themen, die davon betroffen sein können. Und
Die poppen gleich auf
und dann weiß ich auch schon, mein Teich muss, sagen wir mal, jetzt einmal mein geplanter, durchdachter Teich halt einmal zumindest, muss 4000 Kubikmeter fassen. Ich brauche in diesen Monaten vielleicht eine gewisse Menge an Wasser aus einem Zuleiter, aber ich muss mich auseinandersetzen mit dieser Materie, mit dieser und da steht da drinnen, wer die Behörde ist.
Okay.
Und wer
sind die Behörden? Kannst du das so grob einmal sagen?
Genau, die Behörden ist eigentlich die Landesverwaltung mit ihren Bezirkshauptmannschaften, die das Wasserrecht halt einfach verwalten in Österreich.
Mhm.
Und da kommt, wenn man das halt natürlich beginnt, entsteht schon ein rechter technischer Planungsprozess, weil man braucht dann ein technisches Büro, dann ist man Antragsteller an der Behörde, so das wird immer mehr, oder? Die Behörden sind ja jetzt auch nicht ausgestattet mit unendlich vielen Personen, das braucht sie Zeit. Und viele, die diesen Weg gegangen sind, die heute einen Teich besitzen und nutzen, die sagen, das war echt schwierig.
Mhm. Weil das wird durch Ayatollah ein bisschen leichter jetzt, oder?
Das wird deshalb leichter, weil der Werber viel besser informiert ist. Erstens macht er viel klarere Signale.
Macht weniger Fehler.
Er macht wahrscheinlich weniger Fehler.
Leerläufe.
Genau. Und kann aber auch sicher besser argumentieren im Hinblick auf das, was er erreichen will. Zugleich hoffen wir aber auch, dass man einfach auch schon sofort merkt in der Planung, dass das halt nicht einfach was ist, das ich mir einbilden kann. Das treffen wir auch, oder? Mhm. Man soll einen, also immer wenn es, wenn ein Frost ist, oder? Dann ja. soll es dann richten und wir bauen Deiche. Mhm. Und das kann man wohl lauthals wünschen, aber da ist man halt eigentlich in einer anderen Rechtswirklichkeit, die man halt auch bitte mit berücksichtigen soll. Und so ist der Beitrag von Steirerdeich ein planerischer für die Anpassung an den Klimawandel mit der Hoffnung, dass es technisch bessere Zahlen gibt. Einerseits auch eine ökonomische Bewertung übrigens, ist noch drin, dass man sich grob vorstellen kann, was das kostet. Und dann, wenn man diesen Weg gehen will, dass man schon ein bisschen eine Vorstellung hat als Bäuerin und Bauer, was einen da erwartet. So.
Dom, das bei den Kosten. Ist da die Beregnung, Frostberegnunganlage in der Kultur dann auch dabei? Oder ist das nur der Teich, nur unter Anführungszeichen?
Immer wenn man sowas zeichnet, in diesem Gießteil,
entsteht da was.
Dann sagt man, ich brauche jetzt ein Rohr mit einem gewissen Durchmesser.
Und der weiß schon, hat und Kosten hinterlegt.
Da ist ein Kosten hinterlegt, die natürlich jetzt gerade dieser Tag über meine geschaut, natürlich jetzt heuer adaptiert werden müssen, weil das ziemlich teuer geworden ist. Ja. Einen Teich zu bauen, ist wie einen Stall zu bauen.
Okay.
Also es ist teuer, also nicht ganz so teuer vielleicht, wie wenn man jetzt für die, aber wenn man es auf die Fläche bezieht, wenn man bedenkt, diese Betriebe sind ja oft nicht sehr groß. Wir reden da bald einmal von sechsstelligen Summen.
Okay.
Und das ist wirklich so ein Teich ist eine Sache, die wohl überlegt sein muss. Mhm. Aber es ist natürlich auch eine Sache für Generationen.
Okay. Gut. Also, wir sind schon fast am Ende, Thomas. Also, ich würde jetzt sagen, wenn ich vorhabe, so etwas zu machen, dann logge ich mich dort ein und gehe das einmal durch. Hab ein Ergebnis. Gehe mit dem Ergebnis vielleicht zu einem Obstbauberater und dass der auch mal drüber schaut, ob das fachlich sinnvoll ist, oder?
Zum Beispiel, ja.
Und geht dann zur Behörde.
Geht dann zur Behörde, beziehungsweise ist es sicher sinnvoll, in dem Fall diese Pfade einzuschlagen, die die Landwirtschaftskammer schon vorgegeben hat. Da gibt es einen Leitfaden dazu, wie man sowas macht. Und das halt einfach dann so abzuhandeln.
Okay.
Genau. Und für diejenigen, die da jetzt am Anfang irgendwie die Hürde nicht knacken, weil es ist natürlich ein digitales Tool am Anfang immer nicht so intuitiv und das ist ein schwieriges Thema, oder?
Ja.
Also es ist nicht so ganz was Einfaches. Da würde ich einfach wieder sagen, eine Mail dann wie ich schreiben. Ich sammle schon gelegentlich einmal Betriebe, die Interesse
haben. Dass man ein Zoom-Meeting macht.
Macht dann ein Zoom-Meeting und dann sprechen wir mal eine Stunde oder zwei drüber.
Ja, super, Thomas. Genau. Das ist Forschung für die Praxis, würde ich mal sagen. So. Und Nutzung der digitalen Medien.
Genau.
Danke vielmals, dass du heute bei mir zu Gast warst und Ihnen zu Hause wünsche ich alles Gute. Ich hoffe, es war interessant für Sie und Sie können das auch nutzen in Ihrer Arbeit auf Ihren Höfen und Betrieben. Und wir würden uns freuen, wenn Sie bei einer unserer nächsten Podcast-Serien auch wieder als Zuhörer dabei sind. Alles Gute und auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Raum der Knopfenstein.